Als Andreas so erzählte, Tag vom Gärtnertum und was seine Kinder da mit den Pflanzen machen, habe ich gedacht, meine Zeit, was kannst du vom Garten erzählen? Und dann fiel mir glücklicherweise ein, dass mein Großvater Gärtner war, aber das ist so ziemlich das Einzige, was geblieben ist. Ansonsten, wenn ich einen Garten sehe, dann fallen mir nicht ein, irgendwelche Samen, die ich da einsehen kann, dann überlege ich immer, wie kann man da am besten ein Fußballfeld draus machen. Das ist dann natürlich für die Pflanzen immer nicht so schön, aber das ist das, was ich mit dem Garten verbinde. Und nun gut, aber ich hoffe, wir können trotzdem gemeinsam zu dem Thema mit der Ernte was beitragen. Denn mein Thema heißt ja nun Eden, gilt für jeden, so sinngemäß. Andi Fett liebt es, die Titel zu dichten, was ich sehr mag. Und ja, wir müssen mal gucken. Letztes Mal hieß es der Garten deines Lebens. Vielleicht müssen wir heute jetzt im zweiten Teil sagen, der Acker deines Lebens. Ich hoffe, dass wir da die richtige Spur hindurchfinden. Und als ich überlegt habe, wie startest du, musste ich an das denken, was mir ein alter Freund aus Los Angeles vor einiger Zeit geschickt hat. Der liebt so nette Geschichtchen und hat mir vor kurzem Folgendes geschickt. Das ist eigentlich sowas wie eine moderne Fabel. Da verhalten sich ja Tiere wie Menschen. Und diese Fabel handelt von einem Atheisten, der an einem Frühlingstag durch die herrlichen Wälder in Kanada wandert und tief berührt ist von der Schönheit der Natur. Ja, er genießt das so richtig. Was für majestätische Bäume, was für ein herrlicher Fluss, wie schön die Tiere hier sind, sagt er zu sich selbst. Nun hat ein Atheist ja immer das Problem, wenn er sich über irgendwas freut, dass er niemanden hat, bei dem er sich dafür bedanken kann. Aber bald ist ihm auch schon nicht mehr nach Danken zumute, denn als er da so an diesem Fluss lang geht, hört er plötzlich hinter sich ein Rascheln, das aus den Büschen kommt. Er dreht sich um und sieht, wie sich ihm ein riesiger Grizzlybär nähert. Voller Schrecken rennt der Atheist davon. Nach einigen Metern guckt er nochmal zurück über die Schulter und kracht natürlich voll hin über einen Ast, der da liegt. Keine Chance, er liegt da, der Bär steht vor ihm, hebt die Pranke, um zuzuschlagen. Und unser Atheist schreit voller Schrecken, oh mein Gott! Da ist es, als ob die Welt auf einmal stehen bleibt, einschließlich des Grizzlies. Und der Atheist hört eine Stimme rufen, du hast meine Existenz seit Jahren bestritten. Du hast anderen beigebracht, dass ich nur eine fixe Idee sei. Du hast sogar meine Schöpfung auf eine Ansammlung von Zufällen zurückgeführt. Bittest du jetzt mich um Hilfe? Soll ich dich ab heute zu meinen Gläubigen zählen? Und der Atheist richtet sich leicht auf und sagt, na, ich gebe zu, es wäre vermessen und heuchlerisch, wollte ich dich jetzt plötzlich bitten, dass du mich wie einen Christen behandelst. Könntest du nicht stattdessen den Bären dazu bringen, der immer noch so mit erhobener Pranke dastand, dass der Bär sich wenigstens wie ein Christ verhält? So im Sinne christlicher Ethik. Das wird geschehen, sagte die Stimme, deutlich und klar. Und da kam wieder Bewegung in die Szene. Der Bär nahm die erhobene rechte Pranke herunter, legte sie auf die linke Pranke, neigte seinen Kopf und sprach, Herr, ich danke dir für diese wundervolle Mahlzeit, die ich jetzt mit Freuden genieße. Eine falsche Einschätzung der Situation kann durchaus tödlich sein in diesem Falle. Und diese falsche Einschätzung ist diesem Atheisten unterlaufen. Ich kenne auch noch eine schlimmere Version dieser Geschichte, die erzähle ich euch aber lieber beim Abendessen erst. Also, okay, aber was ich damit deutlich machen will, wir brauchen Realismus. Wir müssen unsere Situation richtig einschätzen, wenn es nicht im übertragenen Sinne tödlich ausgehen soll. Und das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. Wir brauchen eine realistische Einschätzung. Wir müssen wissen, was die Rahmenbedingungen unserer Situation sind. Sonst kommen wir nicht klar, sonst können wir auch nicht richtig handeln. Sonst können wir auch bestimmte Situationen überhaupt nicht ertragen. Ein junges Ehepaar, waren früher in unserer Gemeinde, da waren sie noch nicht verheiratet, kriegen einen Anruf vor 2-3 Wochen abends über mein Handy. Und die leben zurzeit längst in den neuen Bundesländern. Und da sagen sie, meine Frau hat Brustkrebs bekommen. Sind noch nicht lange verheiratet, 30 etwa. Und plötzlich ist das ganze Leben wie auf den Kopf gestellt. Und eine Fülle von Fragen stürzt auf einmal auf diese beiden Leute ein. Die haben nun geheiratet und haben sich vorgestellt, dass sie gerne Kinder haben wollen. Und jetzt die OP und dann wird es eine 5-jährige Therapie geben. Und diese Therapie wird bedeuten, dass das Erbgut natürlich in Mitleidenschaft gezogen wird und die Frage von Fehlgeburten oder Behindertengeburten es danach ein viel größeres Problem darstellt. Überhaupt die Frage, werden sie jemals Kinder bekommen können? Sie werden auf alle Fälle diese 5 Jahre der Therapie erstmal abwarten müssen. Und dann haben ihnen die Ärzte natürlich vorgeschlagen, eben entsprechende künstliche Befruchtungsmethoden dann in Erwägung zu ziehen, dadurch, dass man eben Eizellen einfriert oder am besten schon befruchtete Eizellen einfriert und dann die ganzen Probleme mit der PID, also der Präimplantationsdiagnostik. Und dann ist ihnen auch gewissensmäßig klar geworden, dass die wollten nochmal fragen, wollten sagen, sagen Sie uns, wie sollen wir das ethisch bewerten? Wir wollen eine gründliche biblische Position dazu hören. Eine Wahnsinnssituation. Wie gehen wir damit um? Wie kommen wir damit klar? Wie schätzen wir unsere Situation ein? Wie verstehen wir überhaupt, was passieren kann? Widerstände. Eden gilt für jeden. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir begreifen, warum das mit der Saat und der Ernte so schwierig ist. Warum es so viele Widerstände gibt. So viele Widerstände, auch in unserem eigenen Herzen, in unserem eigenen Denken. Viele Widerstände, die aus uns herauskommen. So viele Widerstände, die um uns herum da sind. Wir müssen die Situation realistisch einschätzen. Und deswegen war ich dankbar, dass Andi Fett die Idee hatte, eben auf diese Ursituation in Eden einzugehen, weil das einerseits eine Geschichte und ein Ereignis ist, das lange zurückliegt, aber andererseits stimmt das schon. Eden gilt für jeden. Wir sind dermaßen massiv davon betroffen und wir können unsere Situation nur kapieren, wenn wir kapieren, was damals wirklich geschehen ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns klar machen, was auf den ersten Seiten der Bibel steht, ist reale Geschichte. Ist nicht der Versuch einer mythologischen Einkleidung irgendwelcher Grundbefindlichkeiten des Menschseins. Vielleicht hat man das euch im Religionsunterricht so erzählt, ich weiß ja nicht. Sondern es ist reale Geschichte. Das müssen wir am Anfang ganz klar machen, sonst kommen wir mit dem Text nicht klar. Und das macht uns Jesus schon klar, das macht uns Paulus zum Beispiel schon klar, wenn er sagt in Römer, ne, so wie durch den einen Adam die Sünde in die Welt gekommen ist, so wird sie durch den zweiten Adam überwunden und besiegt. Paulus geht ganz klipp und klar davon aus, Adam ist eine historische Person. Und das, was hier passiert ist, ist ein historisches Ereignis. Und genauso seht ihr das, wenn Jesus in Matthäus 19 über Scheidung und Ehe spricht, dann zitiert er aus diesen ersten Seiten der Bibel als aus einem realen Bericht über reale Geschehnisse. Und es ist wichtig, dass wir das vorwegschicken, dass wir das verstehen. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, die ganze 1. Mose 3 miteinander zu lesen und auszulegen, aber ich möchte einige Verse daraus mit euch angucken. Und ihr wisst, Adam und Eva reißen sich von Gott los. Das ist die Tragödie. Sie haben eine ganz klare Anweisung, sie haben eine fantastische Versorgung und sie hören wirklich auf die Einflüsterungen der Schlange, durch die der große Widersacher, der Teufel, spricht. Seltsame Ereignisse, aber der biblische Text lässt uns nicht den Raum, das irgendwie mythologisch zu verflüssigen oder zu verharmlosen und dann die ganze Situation. Es ist alles passiert, sie kapieren plötzlich. Wir lesen mal ab Vers 7, 1. Mose 3 ab Vers 7. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, also sie kapieren, sie merken, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Also ihr merkt, wie hier das Misstrauen einzieht. Was vorher überhaupt kein Problem war, dass Adam und Eva da nackt durchs Paradies liefen gewissermaßen. Das wird jetzt, wo die Sünde eingebrochen ist, wo die Entzweiung eingebrochen ist, plötzlich zum Problem. und plötzlich kommt so etwas wie Scham. Jetzt ist es auch nötig. Jetzt, wo die Sünde erstmal da ist, ist Scham angesagt und ein Schutz. Gab es vorher nicht. Es gab vorher nicht diese Entzweiung, diesen Riss, der sich da zwischen Adam und Eva zu ziehen beginnt. Und dann geht es ja auch gleich, als sie vor Gott dann miteinander reden, los, dass der eine den anderen anklagt. Das kennen wir alles. Aber es ist auch dieser Riss Gott gegenüber da, dass sie sich verstecken. Ist ja lächerlich. Aber so sind wir, ne? Sie meinen, sie können sich vor Gott verstecken. Und es ist alles, was so ungetrübt war, was so schön war, was so ohne Mühe war, ohne Probleme. Es ist alles kaputt. Das ist im Grunde genommen die Bestätigung dessen, was Andi vorhin gesagt hat, du erntest, was du säst. Und in diesem Falle ist es nicht mal dieses dritte Gesetz, dass es lange dauert. Sondern in dem Fall wird das dritte fetsche Gesetz übersprungen. Es geht richtig schnell. Es geht richtig schnell und die Konsequenzen sind sofort da. Und jetzt passt auf, wie Gott reagiert. Das erste Mal, was Gott sagt, ist, Gott sagt nicht, Leute, seid verflucht oder so. Sondern das erste, was Gott sagt, ist, dass er ruft, ne? Adam, wo bist du? Aber, Dann reagieren die und Gott lässt ihnen ihre müde Reaktion nicht durchgehen. Das ist ja schon interessant, ne? Wenn wir dann weiterlesen, ab Vers 10. Und er, also Adam, sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Plötzlich ein Problem. Und Gott hakt sofort da rein und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Woher plötzlich das Problembewusstsein? Was ist passiert? Und dann sagt Gott: Natürlich weiß ich, was los ist. Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Und schaut mal, es ist als Erster mit Adam angesprochen. Das ist kein Zufall, denn was hatte Adam? Adam hatte die Führungsverantwortung in der Ehe. Es war von Anfang an von Gott den beiden gesagt worden, dass Eva was sein soll, eine Hilfe für Adam. Und Gott wendet sich darum als erstes an den Mann, der trägt die geistliche Führungsverantwortung und Gott nennt die Schuld knallhart beim Namen. Ne? Zweiter Teil von Vers 11, du hast gegessen von diesem Baum, dann noch als rhetorische Frage formuliert und in Vers 13 dann wieder, da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Also der Adam macht das ja erstmal sehr elegant, ne? Dass er sagt, die Frau, die du mir zugesellt hast, die gab mir von dem Baum, das ist wohl dem, der eine Frau hat, er kann immer die Schuld auf sie schieben. Meine Frau sitzt da drüben. Und es gibt ja so ein Prinzip, wie man Krimis entschlüsseln kann. Und eines der Prinzipien lautet, cherche la femme. Also willst du einen Mord aufklären, frag nach der Frau, die hinter dem Mörder steckt. Adam sagt, die Frau, die du mir zugesellt hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott der Herr sprach zur Frau, warum hast du das getan? Und die Frau sagt, ja, die Schlange betrog mich, dass ich aß. Und was macht Gott jetzt? Es ist interessant. Er benennt die Schuld, aber er überlässt das Ganze nicht irgendeiner Eigendynamik, sondern er zieht jetzt ganz klare Konsequenzen. Und wir müssen sehen, was für Konsequenzen das sind, weil die unsere Situation heute entscheidend prägen. Und Leute, hier seht ihr, wie Gott das macht. Er stellt das Böse. Ja, das Böse soll sich nicht tarnen können. Das Gift, das jetzt da ist, das soll nicht irgendwie weiter unter der Oberfläche weiter gären. Und auf all dieses Misstrauen, das der Mensch durch seine Schuld geschaffen hat, antwortet Gott jetzt mit Mühsal. Und deswegen diese Überschrift, der Acker deines Lebens. Also nicht nur der Garten deines Lebens, sondern der Acker deines Lebens. Und wenn wir hinsehen, trifft diese Mühsal nicht nur die Menschen, sondern auch die Tierwelt. Das ist so interessant. Vers 14, da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Und dann dieser Hinweis, auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Die Schlange, ein schönes, ein kluges Tier von Satan missbraucht. Und manche Biologen meinen, am Skelett der Schlange erkennen zu können, dass sie möglicherweise früher mal aufrecht gegangen sei. Hier würden wir die Erklärung dafür bekommen, warum das jetzt nicht mehr der Fall ist. Und dann dieser seltsame Hinweis, da mit dem Staub, Du sollst auf deinem Bauche kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Das heißt nicht, dass sie sich als Hauptnahrungsmittel von Erde ernähren soll, sondern dass sie sich, wenn man das wörtlich übersetzen will, am Boden kriechend ernähren soll. Also sie soll ihre Nahrung suchen, aber ihre Lebensweise soll gewissermaßen am Boden kriechend sein. Ein Zeichen ihrer Demütigung. Und letztlich trifft dieser Fluch, den die Schlange erfährt, den, der hinter der Schlange steht. Und dann kommt der Mensch dran. Und jetzt schaut mal, was Gott der Frau ankündigt, Vers 16. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Das heißt, selbst das neue Leben steht im Zeichen des Schmerzes. Das ist erstaunlich. Also offensichtlich war Schwangerschaft vor dem Sündenfall konzipiert als etwas, das ohne Schmerzen ging. Etwas, das nur schön war. Und jetzt sagt Gott, Mühsal wird deine Schwangerschaft begleiten. Und das ist eine interessante Information, die wir hier bekommen, nämlich, dass die Schmerzen beim Gebären und die medizinische Gefahr, die mit einer Geburt zusammenhängt, keine Naturnotwendigkeit ist. Das ist offensichtlich von der Schöpfung her nicht so gewesen. Und es gibt, darauf haben uns die Biologen hingewiesen, eine interessante Beobachtung. Was löst das denn aus? Nun, ich bin kein Gynäkologe, aber ich habe mir sagen lassen bzw. gelesen, dass das Hauptproblem ein Knochenring im Becken ist, der nicht erweitert werden kann. Ein Knochenring im Becken ist das Problem, dass die Schmerzen bei der Geburt auslöst. Und die Evolutionisten haben auch schon gemerkt, so im Sinne einer optimalen Hörentwicklung kann man das auch nicht deuten. Und die helfen sich dann dadurch, dass sie sagen, ja, das ist ein Konstruktionsfehler. Ja. Die menschliche Geschichte hat eben ihre Kompromisse und der ganze Körper des Menschen ist ein Kompromiss. Gut, bei manchen Menschen würde man das auch glauben. Und es ist interessant, dass die Evolutionstheoretiker kapieren, da ist eigentlich ein Konstruktionsfehler, das passt nicht. Hier kriegen wir einen Hinweis, wie das gekommen ist. Mühevolle Schwangerschaft, schwierige Geburt. Und dann geht's weiter. Was sagt Gott? Dein Verlangen soll nach deinem Mann sein. Man hat das oft so gedeutet, dass eben die Frau sich nun gewissermaßen verzehrt vor sexuellem Verlangen nach dem Mann. Nun gut, aber das wäre ja umgekehrt genauso. Das ist nicht unbedingt zwingend so gemeint, sondern wenn man sich das Wort genau anguckt, was da im Hebräischen steht, Schuk, dann steht das ein Kapitel später weiter nochmal in einem anderen Zusammenhang. Und dann kann man das wörtlich am besten übersetzen. Dein Verlangen soll danach sein, deinen Mann zu beherrschen. Das ist hier eigentlich gemeint. In Kapitel 4 kommt dieses Verb nochmal. Du sollst über die Sünde herrschen. Da ist es auch richtig übersetzt. Also, das ist höchstwahrscheinlich hier gemeint. Dass die Frau entgegen ihrer ursprünglichen Schöpfungsbestimmung jetzt gewissermaßen unter diesem Fluch steht, dagegen anzugehen und anstatt sich dem Mann in der von Gott gewollten Weise anzuvertrauen und in einer guten Weise unterzuordnen, soll ihr Verlangen danach sein, den Mann zu beherrschen. Hier ist im Grunde genommen die ganze Emanzipationsdebatte vorweggenommen. Und es ist interessant, Leute, was die Frau in ihrer Auflehnung wollte, Eva, ne? Den Mann nach ihren Vorstellungen zu gängeln und zu leiten. Sie hat sich ja, und ich meine, die Schlange wusste schon, warum sie an Eva ranging und nicht an den Adam. Was sie in ihrer Auflehnung wollte, das ist nun der Fluch. Diese aggressive, emanzipatorische Grundhaltung. Und das ist der GAU. Also hier gerät die Schöpfungsordnung schon aus den Fugen. Sehr schnell. Paulus wird das später interessanterweise nochmal aufgreifen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gestolpert seid über diesen Vers, 1. Timotheus 2,13. Da sagt Paulus, es ist faszinierend, wie konkret da die Anweisungen sind. Das ist mal für einen anderen Jugendtag. Da sagt er, Mensch, ich habe mich hier verblättert. 1. Timotheus 2,13. Ich lande immer bei Thessalonicher. Hier klebt meine Bibel fest. So, jetzt haben wir es endlich. Da sagt Paulus, Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Also wieder ganz wörtliche Realaufnahme des Schöpfungsberichtes. Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva und weiter. Und Adam wurde nicht verführt. Die Frau hat sich zur Übertretung verführen lassen. Also Adam wurde als erstes geschaffen, sagt Frau Paulus. Und die Bestimmung der Frau, die dann dem Adam gegeben wurde, steht in 1. Mose 2, Vers 18. Jetzt können wir nach vorne gehen. Wo Gott zum Adam sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und da steht für Gehilfin, steht im Hebräischen das Wort Eser. Das bedeutet wirklich eine ihm entsprechende Hilfe. Nicht eine Sklavin, sondern eine Hilfe. Gleichwertig, aber nicht gleichartig. Gleichwertig, aber nicht gleichartig. So, und was passiert hier? Eva bricht am Anfang schon aus dieser Bestimmung. Und seitdem gibt es immer wieder neue Varianten, mit denen wir Menschen versuchen, Gottes Schöpfungsordnung auszuhebeln und umzudrehen. Ich denke, das hat sich ziemlich zugespitzt bei uns. Die bisherige Krone sind, denke ich, zwei Entwicklungen. Einmal dieses sogenannte Gender Mainstreaming, das überall durchgepaukt wird. Gender Mainstreaming bedeutet, dass man versucht, grundsätzlich diese Polarität zwischen Mann und Frau aufzuheben. Und dass man sagt, Gender, das ist nur die soziale Geschlechterrolle, also Sex ist das, was biologisch festgelegt ist, das ist aber nur relevant für die Frage des Kinderkriegens. Alles andere ist nur Gender, das heißt, es ist nur soziologisch den Leuten so antrainiert gewissermaßen. Das sind gesellschaftliche Konventionen, dass die Frauen eben so sind und die Männer so. Und alles, was nur antrainiert und anerzogen ist, das kann man wieder abtrainieren und umerziehen. Und das wollen wir jetzt mal machen. Wir wollen im Grunde genommen die Polarität zwischen Mann und Frau aufheben, rausnehmen. Und das geht so weit, dass in manchen Kindergärten in Skandinavien schon die Unterscheidung zwischen Jungs- und Mädchentoiletten abgeschafft wurde. Das geht so weit, dass in manchen Kindergärten schon davon gesprochen werden soll, dass die Eltern nicht mehr als Vater und Mutter angesprochen werden, sondern als Eltern. Also E-L-T-E-R, mein Elter holt mich ab. Ne? Nicht mehr Mama hat mich hingebracht, Papa wird mich abholen, sondern ein Elter holt mich ab, Elter 1 holt mich ab, Elter 2 bringt mich hin oder wie auch immer. Das ist eine radikale Rebellion gegen die Schöpfungsordnung. Und die Schriftstellerin Sophie Dannenberg, die hat das, ich glaube gar nicht, dass sie Christin ist, aber die hat total kapiert, was da läuft. Und sie ist Jahrgang 1971, also etwa so der Jahrgang von Andi Fett. Welcher Jahrgang bist du?
4 Jahre älter als Sophie.
4 Jahre älter sogar. Oh, ist ja gut gehalten. Ja, also jedenfalls hat sie Folgendes gesagt. Sie hat das super beschrieben. Sie sagt, der Feminismus frisst seine Schwestern. Und indem er eben aus Gleichberechtigung letztlich Gleichheit macht. Und dann schreibt sie Folgendes. Anstatt die Andersartigkeit der Frau zu feiern und sich über die des Mannes zu freuen, hat der Feminismus einen Dreischritt vollzogen. Das Gleiche dürfen, das Gleiche wollen und schließlich nur noch das Gleiche sein. Diesen Prozess hat man Gender Mainstreaming genannt. Im Gender Mainstreaming wird der eine des anderen banales Spiegelbild statt dessen Gegenstück und Vollendung. Was wir im Gender Mainstreaming erleben, sagt Sophie Dannenberg, ist die Geburt der Einsamkeit aus dem Schoß der Gleichheit. Die Geburt der Einsamkeit aus dem Schoß der Gleichheit, genau das ist es. Das Gegenüber ist nicht mehr da. Es ist alles gewissermaßen entgeschlechtlicht, alles entpolarisiert. Und sie sagt dann, Gender Mainstreaming beerdigt die Hoffnung. Es ist nicht nur ein Mainstream, der alles gleich macht, sondern ein Mahlstrom, in dem die Idee der Liebe zerrieben wird. Und Leute, jetzt versteht ihr auch, warum ein solcher Fight geführt wird gegen dieses Betreuungsgeld. Was Eltern kriegen sollen, die zu Hause ihre Kinder erziehen. Ist ja ein Lappalienbetrag, ein Minibetrag. Aber plötzlich stellen sich Abgeordnete, denen man sonst die riesigsten Euro-Rettungsschirme bei Nacht blind über den Schreibtisch schieben kann, stellen sich auf die Hinterbeine wegen dieser 150 Euro Betreuungsgeld. Es geht um was ganz anderes. Es geht um die Frage, wird das noch von unserem Staat anerkannt, dass ein klassisches Familienmodell gelebt wird? Dass eine Mutter zu Hause bleibt, nur in Anführungsstrichen, weil sie Zeit haben will, diese wichtige Anfangsphase des Kindes zu gestalten. Gender Mainstreaming. Das andere schroffe Beispiel ist natürlich die totale Umwertung der Homosexualität zur gottgewollten Schöpfungsvariante. Gott sagt, dass praktizierte Homosexualität immer ein Gräuel ist. Und inzwischen hat die Evangelische Landeskirche in Deutschland ein neues Pfarrerdienstgesetz beschlossen, wonach es möglich ist, dass das homosexuelle Pfarrerpaare in den Pfarrhäusern leben und dort ihren Dienst tun. Es ist irre, was da passiert ist. Aber den Anfang genommen hat es hier. Den Anfang genommen hat es hier in 1. Mose 3. Und wir, Leute, wir verstehen unsere Situation nur, wenn wir diese Zusammenhänge sehen. Und Gott lässt das nicht durchgehen. Die Konsequenzen für Eva, aber schaut, auch für Adam gibt's Konsequenzen. Und jetzt taucht dieses Wort auf, um das es uns eigentlich geht, dieses Wort mit der Mühsal. Ja, es ist eine unendliche Mühsal, durchsäuert und durchsetzt plötzlich das ganze Leben. Paulus schreibt in Römer 8, das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Also Paulus sagt, die ganze Schöpfung ist mit reingezogen in dieses durchsäuerte, unendlich mühselige. Und was sagt Gott zu dem Mann? Der kriegt auch sein Fett weg. Vers 17. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau. Es ist immer gefährlich, der Stimme seiner Frau zu gehorchen. Ich sage das nur so mutig, weil hier viele sind. Wir sehen uns noch, ja. Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker deines Lebens, um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang, Dornen und Disteln, Andreas hat es vorhin schon zitiert, Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Kraut auf dem Felde essen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist, denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Versteht ihr die Mühsal? Der Acker deines Lebens. Dein Leben wird von Mühe, von beschwerlicher Arbeit bestimmt sein. Du wirst gegen den Widerstand des Feldes dich drum abrackern müssen. Und nicht nur deine Arbeit, dein ganzer Lebensraum wird reingerissen in diese Fluchexistenz. Das ist ja hier wirklich sehr plastisch von Gott gesagt. Verflucht sei der Acker. Dornen, Disteln soll er dir tragen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Und wisst ihr, diese ganze Zerstörung, die wir in der Natur wahrnehmen, hat hier ihre Ursache. Und das kann letztlich auch die Evolutionstheorie nicht erklären. Luther hat schon einen super Rat an Naturwissenschaftler gegeben. Er hat ihnen gesagt, Leute, wenn ihr wirklich mit Weisheit forschen wollt, wenn ihr die Geheimnisse der Natur verstehen wollt, dann müsst ihr kapieren, dass die Kreatur ächzt und seufzt aufgrund dieses Ereignisses. Luther hat das wörtlich so gesagt. Er hat gesagt, ihr werdet dann die besten Philosophen und die besten Naturforscher sein, wenn ihr vom Apostel, nämlich von Paulus, lernt, die Kreatur als eine harrende, seufzende, in Wehen liegende zu betrachten. Das heißt, als eine, die das, was ist, verabscheut und nach dem verlangt, was erst zukünftig ist und darum noch nicht ist. Diese Mühsal, dieses Schwierige, diese Widerständlichkeit und doch diese Doppeldeutigkeit, das merken wir doch ständig. Auf der einen Seite die Herrlichkeit der Schöpfung, dass wir fasziniert sind vom Blick auf einen See, ein herrliches Gebirge, eine lauschige Sommernacht und auf der anderen Seite diese schroffe, zerstörte, hässliche Welt. Das Geniale und das Triviale und Makabre ganz, ganz nah beieinander. Und das können die Evolutionisten auch nicht erklären. Die stehen diesem Befund im Grunde genommen hilflos gegenüber. Aber wir können es erklären. Wir verstehen, das ist Gottes perfekte, vollkommene Schöpfung einerseits und dann die Folgen dieses Risses, dieses Geschehens, das hier in 1. Mose 3 beschrieben wird. Also, mühselige Arbeit, dein Lebensraum wird mit reingerissen und schließlich, kurz und knapp der Tod. Bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Bei wie vielen Beerdigungen habe ich das schon gesagt? Erde zu Erde, Staube zum Staube. Dann wandert der Sarg in die Kuhle und da drin verschwindet dieser Körper. Nicht der Mensch, aber der Körper. Das ist die Situation. Und wir müssen das verstehen, wenn wir verstehen wollen, warum diese Widerständigkeit da ist. Warum es Leid gibt. Warum wir mit so vielen Sachen zu kämpfen haben. Warum da nicht einfach nur ein Feld ist, auf das wir sehen können. Wäre doch bequem, wenn es nicht die beiden gäbe. Warum wir immer wieder in diese Spannungssituation reingestellt werden. Warum wir entscheiden müssen. Warum wir versucht werden. Warum wir reinfallen. Warum wir schuldig werden. Und doch macht Gott deutlich, ich lasse euch nicht einfach laufen. Und er gibt ihnen, wir können das jetzt nicht im Einzelnen anschauen, er gibt ihnen schon neue Kleider, ne? Vers 21, er macht Adam und seiner Frau Röcke von Fellen. Kann man viel dazu sagen jetzt. Es liest sich fast putzig, aber das ist so eine Art Notgarderobe, die er ihnen gibt. Ich kümmere mich immer noch um euch. Und noch etwas macht Gott hochinteressant, er stabilisiert die Schöpfungsordnung. Schaut mal, das steht in Vers 16 am Ende. Da heißt es einmal, dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, also danach trachten, deinen Mann zu beherrschen. Und dann wird dagegen gesetzt, er aber soll dein Herr sein. Und das ist nicht in einem despotischen Sinne gemeint. Also du wirst dich auflehnen, aber er wird dir ordentlich einen draufgeben. Sondern Herr sein, das Wort, das da steht, meint, er soll dich führen. Er soll verantwortungsvoll führen und beschützen. Das, was Paulus dann in Epheser 5 ab Vers 21 ausführt, also dass der Mann das Haupt der Frau ist, so wie Christus das Haupt des Mannes und der Gemeinde, und dass der Mann eben notfalls sein Leben für seine Frau hingeben muss, dass er sie beschützen muss, dass er sich geistlich um sie kümmern muss, dass er die Verantwortung hat für die Familie und die Ehe, und dass die Frau ihn darin unterstützen soll. Das schreibt Gott schon hier nach dem Sündenfall gleich nochmal fest. Und ihr müsst das kapieren, diese Zuordnung von Mann und Frau, die gab es schon vor dem Sündenfall. Also das ist nicht eine Notverordnung, dass Mann und Frau in der Ehe so aufeinander bezogen werden, sondern das ist die ursprüngliche Schöpfungsordnung vor dem Sündenfall. Und nach dem Sündenfall wird sie von Gott nochmal bekräftigt. Er soll dein Herr sein. Und natürlich nach dem Sündenfall bleibt diese Zuordnung hochgefährdet, gefährdet durch Rücksichtslosigkeit und Despotentum und Egoismus der Männer und gefährdet durch diese Tendenz zu herrschsüchtiger Auflehnung auf Seiten der Frau. Und viele Männer ziehen sich dann feige zurück, weil die ganze Gesellschaft sie am liebsten zu Softies umerziehen will. Und auf der einen Seite große Erwartungen, auf der anderen Seite sollen die Männer dann ihre weiblichen Anteile entdecken. Es ist schon schwer, auch für die Männer, muss ich schon sagen. Und viele reagieren dann einfach mit Rückzug und da sind die Frauen dann auch wieder nicht zufrieden. Ihr merkt, es ist alles ins Wanken gekommen. Und doch hat Gott uns diese Ordnung gewissermaßen rübergerettet aus dem Paradies in unsere gefallene Welt. Und was Paulus macht in 1. Timotheus 2 ist, dass er die Leute daran erinnert und sagt, Leute, lasst euch das nicht kaputt machen. Adam wurde als Erster geschaffen, danach die Frau. An dieser Ordnung hat sich nichts geändert. Der Teufel hat diese Ordnung beim ersten Mal angegriffen und er greift sie immer, immer, immer wieder an. Aber sie gilt. Und dann noch ein Hoffnungsschimmer, was Gott sagt, gegen diese Mühsal. Der entscheidende Vers in diesem ganzen Kapitel ist eigentlich Vers 15. Da sagt Gott, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist der erste Hinweis auf Jesus. Ein Nachkomme der Frau, und Jesus ist ja Mensch geworden, von einer Frau geboren, wird den Teufel niedertreten und entmachten. Und Man hat diesen Vers genannt, das erste Evangelium, Protevangelium, Protos, griechisch, das erste. Also hier ist zum ersten Mal vom Evangelium im Grunde genommen die Rede. Und wenn ihr die alten Weihnachtslieder euch mal in Erinnerung ruft, dann erinnern die immer wieder an dieses Ereignis, also an diesen Vers hier, 3,15. Zum Beispiel dieses Lied, Jakobs Stern ist aufgegangen, kommt und lass uns Christum ehren, heißt das Lied. Dies da, 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 da. Also Jakobs Stern ist aufgegangen, stillt das sehnliche Verlangen, tritt den Kopf der alten Schlangen und zerstört der Höllenreich. Das ist dieser Vers. So, und das ist sozusagen die Ankündigung. Diese Mühsal wird ein Ende haben, es wird eine Lösung geben, es wird eine Befreiung geben, es wird eine Rettung geben aus diesem ganzen Schlamassel und dieser ganzen Verworrenheit und Verlorenheit, denn es wird der kommen, der der Schlange den Kopf zertritt. Und als der Herr Jesus dann aufgetreten ist, hat er diesen Begriff der Mühsal, der Mühseligkeit wieder aufgenommen. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt im letzten Teil aus dem Neuen Testament anschauen, die diesen Ton von 1. Mose 3, Vers 15 aufnehmen. Gehören zu meinen Lieblingsversen im Neuen Testament. Matthäus 11, ab Vers 28. Matthäus 11, ab Vers 28. Da sagt der Herr Jesus: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann weiter: Ich will euch, ja, Luther hat übersetzt, ich will euch erquicken. Man kann es übersetzen: Ich will euch Frieden geben oder ich will euch Ruhe geben. Und wenn wir dann Hebräer 4 noch zum Vergleich hinzuziehen, dann sehen wir, das meint, Ruhe meint Erlösung. Ich will euch erlösen. Ich will euch frei machen von eurer Verlorenheit. Ich will euch Frieden schenken. Gemeint ist Frieden mit Gott. Ich will euch zur Ruhe bringen. So, das ist der Sinn. Und Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und das ist genau die Situation. Ja, mühselig kann man sagen, die ihr euch abgeschuftet habt, die ihr euch abgemüht habt und im Grunde genommen nicht mehr weiter wisst. Worum mühen wir uns nicht ab, ne? Gegen diesen Widerstand der Dornen und Disteln. Gegen diesen Widerstand der Krankheit. Gegen diesen Widerstand des Scheiterns und dass der Tod uns bedroht. Wir mühen uns ab, wir schuften uns ab, wir rackern uns ab. Wir wollen, dass aus unserem Leben irgendwas aufblüht und es ist immer dieser Widerstand da. Und die einen, die mühen sich, oh, um Lebenserfüllung, um Glück, ja. Der Philosoph Ernst Bloch hat was Hochinteressantes gesagt. Er hat gesprochen von der Melancholie der Erfüllung. Und ich glaube, ihr versteht, was damit gemeint ist. Melancholie der Erfüllung. Das heißt, wenn ich mich nach einer Sache sehne, auf eine Sache freue, und sobald ich sie habe, oh, ist schön, aber das Loch ist nicht ausgefüllt. Melancholie der Erfüllung. Ich habe es und bin doch wieder traurig. Mir wird immer in Erinnerung bleiben, als ich ein kleiner Pirks war, 7 war es, glaube ich, oder 6 oder 7. Länderspiel in Hannover, Deutschland gegen England. Und mein Vater hat damals gesagt, hier Niedersachsenstadion, da gehen wir hin. Ja? Ich habe mich Monate, Wochen vorher drauf gefreut. Ja? Der Tag, ein herrlicher Sommertag, sie haben auch 1-0 gewonnen, durch einen abgefälschten Schuss von Franz Beckenbauer noch damals. Das weiß ich noch. Und es war ein wunderschöner Tag, aber ich erinnere mich noch genau daran, wie wir dann am Abend aus dem Stadion zurückkamen, wieder zu Hause waren, die Sonne ging so langsam unter. Und ich habe das damals nicht so realisiert, nicht so reflektiert, aber wie mich irgendwie eine unsägliche Traurigkeit packte. Ich hatte mich so lange darauf gefreut, das war das Ziel gewesen, auf das ich 6-7-Jähriger wochenlang zugelebt hatte. Länderspiel gegen England, Nationalhymne, großes Stadion. Und dann kam der Tag und er war schön und er war vorbei. Ja, das ist natürlich harmlos. Am nächsten Tag war ich wieder fröhlich. Aber das ist mir so haften geblieben, was Ernst Bloch meint mit der Melancholie der Erfüllung. Wir sehen uns, wir rappeln uns ab, wir streben danach und es ist da und wir genießen es möglicherweise. Und es war mühselig und beladen, sagt Jesus. Jeder erfüllte Wunsch erzeugt neuen Durst. Die nächste Reise muss noch weiterführen, das nächste Auto noch größer werden. Eleonore von Reuss hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt. Sie ist ja mit reichen, weitgereisten Leuten viel zusammengekommen. Und sie hat ihre Erfahrungen mit diesen Leuten, sie war ja selber eine ganz seriöse Lady, in dieses bekannte Lied dann gekleidet. Ich habe die Menschen gesehen, immer herein, und sie suchen spät und früh. Ich weiß nicht, was ihr sucht. Also auf Stichwort, ja. Aber wäre schön, wenn wir endlich die Tür... Sie kommt immerhin kommt der Masse, ja. Also, ich habe die Menschen gesehen, was bisher gesagt wurde, lasst euch hinterher bitte von den anderen erklären. Also, ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh, sie kommen, sie schaffen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Das ist diese Mühsal. Ja, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das ist es. Mühsal, um Glück, sich abmühen. Nun gut, wenn die Leute merken, dass mit dem großen Glück wird nichts, dann mühen sie sich um Ablenkung. Und die ganze Vergnügungsindustrie lebt davon, dass Menschen sich abmühen, um sich abzulenken davon, dass es mit dem großen Glück doch nicht so wird. Und man kann ja eine ganze Menge machen. Man kann sich, wir haben es schon gehört, vorhin durch Fernsehen ablenken. Ich finde es wahnsinnig, was auch manche ältere Menschen vor dem Fernseher sitzen. Es ist irre. Ja, oder ich kann mich ablenken dadurch, dass ich mir so meinen eigenen Sandkasten baue. Der eine lebt für seine Karriere, der andere lebt für seinen Sportverein. Der andere, das immer noch das Beste, lebt für seine Familie. Aber trotzdem, wir spielen wie Kinder im Sandkasten. Ja, die Welt, die wir uns aufbauen, ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit. Das kann uns auch nicht schützen. Aber es gibt uns so ein täuschendes Gefühl von Geborgenheit, obwohl morgen jemand zack in den Luftballon reinstechen kann und alles ist geplatzt. Das ist so brüchig. Und dann andere mühen sich näher um Religion. Denkt an Luther, wie er da auf den Knien in Rom die Straße hochgekrochen ist, um durch seine guten Taten was bei Gott zu erreichen. Das ist eigentlich das Kennzeichen aller Religionen, dass sie versuchen, Taten, ordentliches Leben, und das immer ungewiss ist, was rauskommt. Deswegen sind sich der Islam und so ein echter Katholizismus auch so ähnlich. Weder der Moslem noch der Katholik darf nach seiner Lehre Heilsgewissheit haben. Und beide lehren eine Gesetzesbotschaft. Du musst dich abrackern, du musst alles versuchen. Und du darfst trotzdem nicht wissen, ob es am Ende reicht. Mühselig, sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig seid, und das andere dann beladen. Also die Mühsal ist das, was wir erleben in diesem Struggeln um Erfüllung und Glück irgendwie, und die Beladen, gut, das ist das, was auf uns gelegt wird, ne? Manchmal legen uns Leute mit besten Absichten eine Last auf, dass sie sagen, ja, du musst dich annehmen oder du musst dein Schicksal akzeptieren oder du musst dich zusammenreißen oder du musst fleißig sein oder du musst über deinen Schatten springen oder du musst alles nicht so ernst nehmen. Und was kriegen wir nicht alles für Ratschläge, die gut gemeint sind, aber die uns im Grunde genommen nur Lasten auflegen. Wir denken, wenn du wüsstest, ne? Du hast gut reden. Und dann natürlich diese schlimmste Last, die wir haben, das ist unsere Schuld. Dass wir dem heiligen Gott, dem wir alles verdanken, niemals diese Liebe zurückgeben, diese Ehre, diese Anbetung, die ihm zusteht, dass wir Schuld um Schuld auf uns laden, und das bleibt uns auch in den Knochen hängen. Andreas Fett hat es ja vorhin gesagt, diese Saat der Sünde, die wir durch alle Versäumnisse in unserem Leben säen, die trägt ihre Früchte und die macht uns auch oft, ohne dass wir es merken, kaputt. Und vor allem, sie zerstört unser Verhältnis zu dem, der uns geschaffen hat. Und Jesus spricht in diese Situation herein. Und eigentlich ist es eine doppelte Einladung, dass Jesus sagt, kommt her zu mir. Ja, das ist, kommen ist eigentlich ein Lieblingswort von Gott, habe ich festgestellt. Es kommt immer wieder in der Bibel vor. Schon in Jesaja 55 könnt ihr es mal nachlesen. Oder Jesus verwendet das so gerne, Johannes 6, 35, wer zu mir kommt, jetzt lesen wir es mal ganz richtig, Johannes 6, Vers 35, da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dürsten, das heißt, kommen ist glauben. Oder wenn ihr an das letzte Kapitel unseres Neuen Testaments denkt, an Offenbarung 22, Vers 17, da steht es auch wieder, dieses Kommen. Komm, und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Immer herein. Also an diesen Punkten seht ihr, das ist umsonst, das ist Kommen und das ist Trinken von dem Wasser, das Jesus uns geben will. Und das heißt im Grunde genommen immer Glauben. Jesus sagt also, abgemüht, das habt ihr jetzt lange genug versucht. Das hat nicht funktioniert, das reicht nicht, das wisst ihr. Aber jetzt kommt. Und kommen, das bedeutet, dass ich Jesus meine leeren Hände hinhalte, dass ich Jesus mein fruchtloses Leben hinhalte, dass ich Jesus diese ganze Schuld und Vergeblichkeit und Mühsal, die sich in meinem Leben da zusammenballt, dass ich das wirklich einfach an ihn abgebe und sage, ich bewältige das nicht allein, ich kann das auch nie wieder gut machen, ich brauche dich. Das meint Jesus, wenn er sagt, komm, die ganze Mühsal, der Acker deines Lebens, gut, du bist einerseits Opfer, du bist eben nachgeboren hinein in diese Welt des Sündenfalls, das ist das eine. Aber du bist mindestens genauso viel Täter. Du bist Täter durch dein mangelndes Vertrauen zu Gott, du bist Täter durch deine mangelnde Ehrerbietung, Täter durch deinen Unglauben, Täter durch deinen Egoismus, durch deine elende Selbstfixiertheit, du bist Täter durch und durch. Und darum gibt es nur eins, wenn du loskommen willst davon, komm. Und dieses Kommen, das müssen wir jetzt am Schluss ganz klar sehen, dieses Kommen, es könnte missverständlich sein, weil es eben nichts kostet, weil es umsonst ist, weil Jesus sagt, du kannst sowieso nicht bezahlen, also dann komm lieber gleich und zeig deine leeren Taschen. Tu nicht so, als ob du was mitzubringen hättest. Dass man daraus dann ein Missverständnis ableitet und sagt, weil es umsonst ist, weil es kostenlos ist, ist es unverbindlich. Und diesem Missverständnis tritt Jesus entgegen, indem er sagt, was das bedeutet, zu ihm zu kommen, was die andere Seite dieser Medaille ist. Und Leute, das müsst ihr richtig verstehen, das ist nicht eine Zusatzbedingung, sondern das ist einfach die andere Seite der Medaille, zu Jesus kommen. Wie geht es weiter? Was gehört dazu? Was bedeutet das? Er sagt, ihr nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das ist dann das Ergebnis. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das musst du verstehen. Dieses Joch auf sich nehmen, das ist nicht eine zusätzliche Leistung. So nach dem Motto, du musst zu Jesus kommen, an Jesus glauben, Jesus um Vergebung bitten. Das ist Step One. Und wenn du wirklich in den Himmel kommen willst, dann musst du auch noch das Joch auf dich nehmen. Das wäre absolut missverstanden. Sondern es geht darum, du kommst zu Jesus, du hältst ihm deine leeren Hände hin, du sagst, ich brauche dich als meinen Retter und ich hänge mich an dich und du hängst dich an den Jesus, der Herr ist. Und das heißt, du bleibst nicht auf Distanz. Das heißt, du behältst eben nicht das letzte Wort über dein Leben, sondern du sagst, ja, Jesus, ich komme zu dir und ich bin bereit, mich ganz und völlig dir anzuvertrauen. Und das heißt, ich nehme dein Joch auf mich. Zu Jesus kommen bedeutet, ich kann nicht einfach weiterleben wie bisher. Zu Jesus kommen heißt, ich kann nicht einfach sagen, ja gut, jetzt habe ich eben noch dazu gekommen, dass ich meine Sünden vergeben habe und dass ich mich auf das ewige Leben freuen kann und dass ich Jesus alle Zeit in Gesprächsnähe habe, aber ansonsten mache ich weiter wie bisher. Sondern wenn du zu Jesus kommst, dann hängt dein Leben an ihm. Und jetzt müssen wir am Ende noch klären, was das praktisch bedeutet. Damit wir das vor Augen haben, hat Jesus dafür dieses Bild vom Joch verwendet. Und das müssen wir zum Schluss kapieren, dann sind wir durch. Ich weiß nicht, gut, ihr kennt euch mit Garten aus, vielleicht kennt ihr euch auch mit Landwirtschaft aus. Ich habe zwar meine Anfangsjahre als Pfarrer auf einem Dorf verbracht, auf einem richtig stinkenden Moor-Kuhdorf, aber ich mit dem Joch, das musste ich trotzdem nachlesen. Joch, das ist Teil des Zaumzeugs bei Lasttieren, also ein Querholz an der Deichsel. Und das Joch wird Lasttieren über den Nacken gelegt. Ich denke, ihr könnt euch das vorstellen. Heute kennt man das mit dem Joch nur noch bei Ochsen. In der Antike wurde so eine Art Joch auch Pferden übergelegt. Heute sehen wir das in der Regel, wenn wir es sehen, nur noch bei Ochsen. Und rechts und links am Joch wurden dann die Zügel befestigt durch so Ringe hindurch. Und dadurch wurde das Tier gewissermaßen geführt. Also Christsein heißt unter dem Joch von Jesus leben. Und das zeigt uns schon die erste Wirkung dieses Jochs. Das Joch lenkt mich. Das Joch lenkt mich. Da sind die Zügel dran befestigt. Und Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, kommt und lernt von mir. Lass dich durch Jesus lenken. Lass Jesus wirklich die Zügel deines Lebens in der Hand. Ich weiß, vor einigen Jahren beim Mannschaftswettbewerb der Springreiter, da konnte man sehen, wie nützlich so ein Joch ist. Ludger Beerbaum, der ist ja heute immer noch am Start, ging damals mit seiner Stute Classic Touch über den Parcours und da riss, nun nicht genau das Joch, aber zumindest der Nasenriemen des Pferdes. Ich weiß noch, meine Frau hat mir das damals erklärt, weil die sich mit Reiten ein bisschen besser auskannte. Der Nasenriemen des Pferdes, an dem der Zügel angebracht war. Und ihr könnt euch vorstellen, was die Folge war. Der Reiter hatte nur noch freischwebend die Zügel in der Hand. Das sah zwar ganz nett aus, aber er konnte das Pferd nicht mehr lenken. Und das Pferd hatte nun auch nicht mehr die Führung und konnte nicht mehr über die Hindernisse gehen. Also die mussten dann den Ritt abbrechen. Das Pferd war völlig führungslos, weil die Verbindung von Joch und Zügel gerissen war. Wer Steigbügel gerissen, so hätte nichts ausgemacht. Das ist also das Entscheidende. Wer lenkt? Wer bestimmt, wie ich laufe und springe? Und Jesus sagt, komm zu mir und lernet von mir. Nimm mein Joch auf dich. Das heißt, lass dich freiwillig von Jesus lenken. Und Jesus vergleicht ja das Verhältnis zwischen sich und uns mit dem Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler. Und das dürfen wir uns jetzt nicht so vorstellen, in der unverbindlichen Art, mit der unsere Lehrer uns in der Regel angewiesen haben. So Dienst nach Vorschrift. Gibt natürlich auch andere Lehrer. Sondern in Israel, müsst ihr wissen, war das viel, viel enger. Lehrer und Schüler, das war eine Lebensgemeinschaft. Und deswegen hat ja Jesus seine Leute auch als seine Jünger bezeichnet. Und das heißt, es gab eine ganz freiwillige Unterordnung des Schülers und eine liebevolle Führung durch den Lehrer. Und wenn Jesus jetzt sagt, nehmt auf euch mein Joch, komm und lernt von mir, dann sagt er nicht, guckt ihr mal ein bisschen was bei mir ab. Dann sagt Jesus nicht, nimm mich als dein Vorbild. Gab ja vor einigen Jahren diese Aktion, What Would Jesus Do? Also, dass man in allen Situationen fragen sollte, was würde Jesus jetzt tun und so will ich das auch machen. Das ist sicher gut gemeint gewesen, aber das kann man nur sehr begrenzt umsetzen, weil wir vieles einfach nicht können, was Jesus kann. Jesus ist im Unterschied zu uns ohne Sünde gewesen, als er hier auf der Erde war. Jesus konnte Wunder tun, wo wir unsere gewissen Schwierigkeiten haben. Jesus hat Leute, die ihm begegnet sind, sofort durchschaut, was wir in der Regel auch nicht hinkriegen. Also, vielleicht sollte man besser sagen, what would Jesus want me to do? Was würde Jesus wollen, dass ich jetzt tue? Also er als mein großes Vorbild, das ist schon nicht schlecht, sich den Besten zum Vorbild zu nehmen, aber das bleibt doch immer sehr, sehr bruchstückhaft. Und wenn Jesus das hier sagt, komm und lerne von mir, meint er was anderes, meint er viel mehr. Da meint er, leb in einer ganz engen Verbindung mit mir. Lass dich von mir an die Hand nehmen, lass dich führen. Lass dir von mir sagen, was Leben ist. Nimm auf dich mein Joch und lerne von mir. Und weißt du, das ist das Kennzeichen eines Christen. Ein Christ schätzt sich glücklich, dass er Jesus zum Lehrer hat. Ein Christ ist dankbar, dass er weiß, mein Leben liegt in seiner Hand. Das heißt nicht, dass alle Führungen mir schmecken. Manche Führungen stelle ich mir sicherlich anders vor. Aber ich darf wissen, es ist richtig. Er macht keinen Fehler und ich darf ihm vertrauen. Manchmal grummle ich innerlich so ein bisschen, aber dann sagt er wieder, denke dran, ich weiß es besser als du. Das ist damit gemeint, lass dich von Jesus führen, ja? Und deswegen brauchen wir die Bibel, deswegen brauchen wir das Beten. Deswegen brauchen wir auch die Gemeinschaft mit den anderen Christen. So wie ein Erstklässler Lesebuch, Schreibheft und Federmappe braucht. Das sind die Lehrmittel Jesu. Mit denen er uns führt, mit denen er uns seine Sicht der Welt und des Lebens erklärt. Aber wir brauchen ihn wirklich, ihn ganz persönlich. Das ist die erste Aufgabe dieses Joches, dass es dich lenkt. Und wenn wir das so hören, dann wird es uns manchmal etwas ungemütlich, weil wir Angst haben vor Verbindlichkeit. Und Leute, in unserer Zeit ist die Angst vor Verbindlichkeit, so Stichwort Postmoderne, alles was dazugehört, noch mal viel ausgeprägter, als das vielleicht vor 40 Jahren war. Gut, im Herzen hat der Mensch diese Verbindlichkeit immer gescheut. Aber heute habe ich manchmal den Eindruck, ist diese Empfindlichkeit besonders groß. Und mir haben das schon oft Leute gesagt, wenn sie kurz davor standen, ihr Leben wirklich Jesus anzuvertrauen, dass sie gesagt haben, ich fürchte, ich halte nicht durch. Ich fürchte, ich packe es nicht. Und dann habe ich ihnen immer gesagt, das muss nicht ihre Sorge sein. Jesus bringt sie da schon durch. Das ist nicht der Punkt. Aber beim Joch müssen wir eben dieses Zweite sehen, was Jesus hier sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das heißt, sein Joch passt uns. Sein Joch lenkt dich nicht nur, sondern sein Joch passt dir. Und Jesus begründet auch, warum sein Joch passt. Es ist super interessant, wie Jesus das hier begründet. Warum ist sein Joch sanft und seine Last leicht? Jesus sagt dir, warum. Und man glaubt es kaum, wenn man es liest. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich weiß nicht, wenn du an Jesus denkst, ob dir das als erstes einfällt, dass er sanftmütig und von Herzen demütig ist. Und damit ist auch nicht diese Kitschvorstellung gemeint, die sich in manchen alten Bildern findet. Ja, so ein weites Ährenfeld und dann steht dann so eine Jesusfigur da mit so halblangen Haaren und so ganz weichen Gesichtszügen. Das ist damit nicht gemeint. Sondern, was heißt es? Sanftmütig, das ist das Gegenteil von hartherzig. Das heißt, ich bin liebevoll. Ich will dir helfen, sagt Jesus. Ich hab dich lieb. Sanftmütig und dann von Herzen demütig. Demütig ist das Gegenteil zu hochmütig. Jesus sagt, ich will dir ganz nahe kommen. Ich komme dir entgegen. Ich hol dich ab. Ich bin dir nah. Ich bin liebevoll. Ich bin dir nah. Und wisst ihr, darum mussten auch die Ausgestoßenen keine Angst vor Jesus haben. Es ist interessant, wie Leute, die es nie gewagt hätten, mit einem Pharisäer zu reden, sich in die Nähe Jesu getraut haben. Die Kinder haben sich in die Nähe Jesu getraut, weil er das auch deutlich gemacht hat. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und darum kannst du sicher sein, dass sein Joch dir passt, dass das Maßarbeit ist für dich, dass es dich nicht wundscheuert, dass es dich nicht überfordert. Und überleg mal, wer das von sich selbst sagt. Das ist Gottes Sohn, der Herrscher der Herrscher, der König der Könige. Und das finde ich großartig, dass das bei Jesus so in einer Person beides zusammen ist. Ja, einerseits ist Jesus diese starke Autorität. Er hat den Tempel, der da missbraucht wurde für irgendwelche religiösen Geschäfte, er hat den gereinigt, er hat so eine Art Peitsche in die Hand genommen, er hat die Tische umgehauen, er ist da durchgegangen und hat gesagt, Leute, so geht es nicht. So, er hat sich absolut durchgesetzt und die Starken haben vor ihm gezittert. Und auf der anderen Seite ist auf einem Esel nach Jerusalem eingeritten. Hat er sich an dieses Kreuz schlagen lassen, hat das zugelassen, konnte er von sich sagen, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Der Stärkste hat uns lieb. Und darum ist sein Joch Maßarbeit und Handarbeit für dein Leben. Und dann das Letzte. Manchmal könnte man fragen, ja, weiß Jesus denn nicht von dem Leid? Das gibt's doch auch. Wie kann Jesus dann sagen, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht? Das gibt's doch noch, ne? Er hat das doch im Kapitel vorher gesagt, in Kapitel 10, dass seine Leute damit rechnen müssen, dass sie verfolgt werden, dass sie schlimmes Leid um seinetwillen ertragen müssen. So hat er ja alles gesagt. Wie kann er dann trotzdem sagen, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht? Uns reichen manchmal schon unsere alltäglichen Nöte. Wir brauchen gar keine Verfolgung, uns ist schon vieles andere zu schwer. Warum? Und das ist das Letzte. Weil sein Joch die entscheidende Tragehilfe ist. Sein Joch führt uns, lenkt uns nicht nur. Sein Joch ist nicht nur Maßarbeit, sondern das Letzte ist, sein Joch stärkt uns. Und das müssen wir verstehen. Das Joch ist eine unterstützende Maßnahme. Und das unterscheidet den Christen vom Nichtchristen. Die Not, die Christen haben, sieht nach außen hin oft genauso schlimm aus wie die Not der Menschen ohne Jesus. Die Not, die diese Ehefrau hat, die jetzt den Brustkrebs da bekommen hat, das sieht nach außen hin nicht weniger schlimm aus als die Not, die Nichtchristen betrifft. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass die einen mit dieser Not allein fertig werden müssen und dass die anderen unter dem Joch von Jesus leben und Kraft zum Tragen kriegen. Das ist der Unterschied. Das Gewicht der Last ist das Gleiche. Aber die Christen haben einen, der ihnen unsichtbar unter die Arme greift, haben einen, der sie trägt, haben einen, der nie zu spät kommt. Und darum kann Jesus sagen, meine Last ist leicht. Und diese Last ist nicht leicht, obwohl wir sein Joch tragen, sondern die Last ist leicht, weil wir sein Joch tragen. Und mit dem Joch kann ein Ochse Karren ziehen, die er ohne Joch niemals von der Stelle bewegen könnte. Und deswegen brauchst du keine Angst zu haben, wenn du unter dem Joch von Jesus lebst. Wir denken manchmal, ach ja, wir werden nicht durchhalten. Wenn es wirklich schwer wird, dann werden wir weglaufen und einknicken. Aber Jesus sagt, du brauchst keine Angst zu haben. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich bring dich durch. Und ich helf dir, das zu tragen. Und du wirst nicht scheitern, weil du zu mir gehörst. Zwei Maler, und damit komme ich zum Schluss. Zwei Maler bekamen mal die Aufgabe, ein Bild zu entwerfen, das Ruhe ausdrücken sollte. Ist ja eine interessante Aufgabe. Und der erste Maler malte Ruhe so, indem er einen stillen, einsamen See zwischen den Bergen darstellte. Und der zweite Maler, was malte der? Der malte einen schäumenden Wasserfall. Und über dieser Gischt streckte eine Buche ihre Zweige so ein bisschen über das Wasser. Und in der Gabelung eines Zweiges saß, fast nass von Schaum des Wassers, ein Rotkehlchen in seinem Nest. Das war Ruhe. Und der hat's getroffen. Der erste Maler, könnte man sagen, ja, was hat der gemalt? Das vielleicht Stillstand, ein einsamer See unter Bergen. Na gut, ganz schön. Aber das andere, ne? Die Gischt, der Sturm, das Bedrängende. Und dann im Schutz dieser Gabelung des Zweiges, getroffen noch von der Gischt teilweise, aber doch ganz sicher und geborgen. Dieses Rotkehlchen, das da geschützt trotzdem fröhlich zwitschern kann. Und das ist die Ruhe, die Jesus meint. Das ist der Friede, den er uns schenkt, den er deinem Leben schenken will. Es wird in deinem Leben massive Turbulenzen geben. Es wird in deinem Leben bestimmt auch Not geben, die du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Es werden wahrscheinlich manche deiner Träume zerplatzen. Es wird Situationen geben, die du dir vorher nicht vorstellen konntest. Aber Jesus garantiert, dass er dich da durchführt. Jesus garantiert, dass er dich einhüllt wirklich in seinen Frieden. Und das Geheimnis liegt darin, dass er diesen Fluch, der seit 1. Mose 3 über unserem Leben liegt und unseren Acker versaut, im Grunde genommen, und so viel kaputt gemacht hat, dass er der Einzige ist, der diese Mühsal wirklich besiegt hat, weil er am Kreuz unsere Schuld getragen hat, weil er alles bereinigt hat. Und darum ist er unsere Zuflucht und darum wird dein Leben fruchtbar werden. Dein Leben wird wirklich zur Ehre Gottes gelebt werden. Dein Leben wird eine unvorstellbare Erfüllung erfahren. Du wirst Gott ehren und dienen dürfen in deinem Leben, wenn du unter diesem Joch von Jesus gehst, wenn du ihm als deinem Herrn und als deinem König wirklich folgst und vertraust. Und du brauchst keine Sorge zu haben, dass du nicht durchhältst. Du musst dich an ihn hängen und er sorgt dann dafür, dass du durchkommst. Es wird manchmal hart sein, aber es wird im Letzten immer spannend sein und es wird schön sein. Ich möchte noch beten.